War das nicht ein ganz tolles Lied zum Schluss? Also mich begeistert das immer wieder. Mein Erlöser lebt, das ist unsere Botschaft, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber als Daniel berichtet hat, hat es mein Herz berührt. Ich denke, das, was er erlebt hat, hat sein Herz berührt. Und was er uns erzählt hat, hat unser Herz berührt. Ich hoffe, das ist so, oder? Was für eine Botschaft. Mein Erlöser. In der vergangenen Woche war ich als Beauftragter der Missionskommission der SBM an der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft evangelischer Missionen. Das tönt vielleicht etwas trocken, oder? Aber ich kann euch sagen, ich bin begeistert. Warum? Weil sich etwas bewegt. Wir haben über das Thema Wirkungsmessung gesprochen mit einem Professor von Basel, der eigentlich Betriebswirtschaftslehre unterrichtet. Und dieser Mann ist Christ. Und ich kann euch sagen, es hat mich begeistert. Der Titel tönt furztrocken. Aber es ist das, worauf es ankommt. Und ihr werdet das heute Morgen auch noch merken. Wirkungsmessung heißt doch nichts anderes, als sich darüber Gedanken zu machen, was ist unser Einfluss als Christen? Wie messen wir das? Hat das vielleicht Nebenwirkungen, wie wir leben? Also so oder so. Sind das erwünschte oder unerwünschte Nebenwirkungen? Wie steht meine Art zu leben im Vergleich zu dem, was Christus uns gelehrt hat? Die Mission heute ist im Umbruch. Das haben wir an dieser Konferenz oder an dieser Jahrestagung enorm gespürt. Es geht darum, unseren Auftrag wirklich zu erfüllen. Was ist unser Auftrag? Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Das heißt, dass wir Schweizer, dass wir Westler, dass wir Europäer uns überlegen müssen, was ist eigentlich unser Job? Zu was hat Christus uns berufen? Und das hat nicht mit zu tun oder mit Leistung oder mit irgendetwas zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir die richtige Haltung auf Gott einnehmen. Und das, was wir machen, effizient, konsequent, entschieden tun, und ich denke, und das ist für mich einer der Kernpunkte mit ganz großer Begeisterung. Wenn Gott zu uns spricht und wir in seinem Auftrag sind, dann schenkt er auch seinen Geist dazu. Und wenn er seinen Geist dazu schickt, dann sind wir begeistert, weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und weil wir sehen, dass wir ein Teil einer ganz, ganz großen Mission, einer ganz großen Aufgabe sein dürfen. Markus 16,15 geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wir haben davon gehört, dass Daniel gegangen ist und dass er wieder gehen wird, hoffentlich. Und ich möchte ihn segnen dazu. Ich weiß, dass Walti, Ruth, Godi und Doris jetzt in Serbien sind, auch in einer Aufgabe als Missionare. In Kürze wird Cornelia ihre Ferien nicht am Strand irgendwo verbringen, sondern sie wird nach Afrika gehen, um zu fragen und zu sehen, wie Gott sie beruft. Bettina wird einige Zeit nach Albanien gehen und ich werde sie da besuchen. Wir werden eine Woche zusammen einen Einsatz machen. Wisst ihr was? Das begeistert mich. So wollen wir unterwegs sein, oder? Und einander immer wieder berichten, was hat Gott getan? Und wisst ihr, so gesehen sind wir jetzt ja im Kirchenjahr zwischen Auffahrt. Ich hoffe, dass für euch das nicht bedeutet Ausfahrt, sondern eigentlich Christi Himmelfahrt, oder? Und dem Pfingsterlebnis. Und das soll das Thema heute Morgen sein. Wir sind da zwischendrin, zwischen dem Augenblick, an dem Jesus die Jünger verlässt und sie sich vorbereiten und dem, was kommt, nämlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Für mich hat das eine besondere Bedeutung. Es ist eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit, wo wir uns bewusst werden wollen, um was geht es eigentlich. Und vielleicht habt ihr gesehen auf dem Keepit, heißt der Titel, habt ihr das gelesen, wie der Titel heißt? Was habt ihr gedacht? Miriam ist zu mir gekommen und hat gesagt, ach, jetzt geht's darum, dass wir wieder rennen. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, um das geht es nicht. Aber es kommt natürlich davon, oder? Ihr kennt das in der Schule, wenn man da so auf der Tartanbahn hingestanden ist, dann hat es geheißen, Achtung, da mussten sich alle bereit machen, dann auf die Plätze, dann ist man runter und dann hat der Lehrer gefragt, fertig, los. Um das soll es heute Morgen gehen. Und ich habe da Texte genommen aus der Apostelgeschichte 1, logischerweise, weil da ist alles beschrieben. Und ich möchte euch zuerst einfach einige Verse lesen zum Thema Achtung. Achtung. Achtung heißt ja nicht, man soll sich in Acht nehmen, sondern das heißt, ich mache mich bereit. In der Apostelgeschichte, die ist ja von Lukas geschrieben, beginnt er folgendermaßen. In meinem ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich berichtet über alles, was Jesus zu tun und zu lehren begonnen hat, bis zu dem Tag, da er seinen Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist seine Weisung gab und in den Himmel aufgenommen wurde. Also Lukas sagt, das ist das erste Buch, das er geschrieben hat, das war das Lukas-Evangelium. Und dann fährt er weiter. Ihnen hat er nach seinem Leiden auf vielfache Weise bewiesen, dass er lebt. Haben wir vorher gesungen, oder? Während 40 Tagen hat er sich ihnen immer wieder gezeigt und vom Reich Gottes gesprochen. Und beim gemeinsamen Mahl hat er ihnen geboten, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern zu warten auf die verheißene Gabe des Vaters, die ich, so sagte er, euch in Aussicht gestellt habe. Da geht es um den Heiligen Geist, das wissen wir. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Schon in wenigen Tagen. Die, welche damals beisammen waren, fragten ihn, Herr, wirst du noch in dieser Zeit deine Herrschaft wieder aufrichten für Israel? Das war eine wichtige Frage für sie, weil sie hatten die Vision für jetzt, für diese Erde. Und er sagte zu ihnen, euch gebührt es nicht, Zeit und Frist zu erfahren, die der Vater in seiner Vollmacht festgesetzt hat. Ihr werdet aber Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Alles, was er gesagt, als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Und während sie ihm unverwandt nachschauten, wie er in den Himmel fuhr, da standen auf einmal zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sagten, ihr Leute von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch Weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird ihn auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn in den Himmel habt auffahren sehen. Dieser ganze Text ist für mich das unter dem Untertitel Achtung. Achtung, also jetzt kommt etwas Wichtiges. Macht euch bereit. Seid bereit, es kommt etwas auf euch zu. Achtung. Und dann Der zweite Abschnitt. Auf die Plätze. Auf die Plätze heißt, die Plätze einnehmen, die Gott, zu denen Gott uns berufen hat. Und ich lese einfach weiter aus dem Text. Da kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Dieser liegt nahe bei Jerusalem, nur einen Sabbatweg weit weg. Und als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Simon der Eifer und Judas, der Sohn des Jakobus. Dort hielten sie alle einmütig fest im Gebet, zusammen mit den Frauen, mit Maria, der Mutter von Jesu, und mit seinen Geschwistern. Und in diesen Tagen stand Petrus im Kreis der Brüder auf. Es waren etwa 120 Personen versammelt und sprach. Jetzt geht es dann weiter. Aber das ist der Titel, auf die Plätze. Sie waren auf dem Platz. Wo waren sie auf dem Platz? Sie haben sich täglich versammelt zum Gebet. Das war der Platz. Da haben sie sich hingestellt, da haben sie sich aufgestellt. Und es waren da nicht die Tausende, die damals am Palmsonntag die Straße gesäumt haben. Es waren 120 Leute da. Dann kommt der nächste Schritt. Und darum hat es ein Fragezeichen. Fertig? Brüder, das Schriftwort musste in Erfüllung gehen, das der Heilige Geist einst durch den Mund Davids gesagt hat über Judas, der zum Anführer derer geworden ist, die Jesus verhaftet haben. Da er ja zu uns gehörte und am gleichen Dienst teilhatte, dieser kaufte vom Lohn für seine Untat ein Grundstück. Dort stürzte er, riss sich den Leib auf und all seine Eingeweide quollen heraus. Und das wurde allen Bewohnern Jerusalems bekannt. Und daher heißt jenes Grundstück in der Sprache der Einheimischen Hakle dem Dama, und das heißt Blutacker. Es steht nämlich geschrieben im Buch der Psalmen, sein Gehöf bleibt leer und niemand wohnt dort. Und sein Amt erhalte ein anderer. Es musste also einer von den Männern, die uns begleitet haben die ganze Zeit, da Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging, vom Tag der Taufe durch Johannes bis zum Tag, da er von uns weg in den Himmel aufgenommen wurde, mit uns Zeugnis von seiner Auferstehung ablegen. Einer von diesen hier. Da stellten sie auf zwei, Johannes, genannt Barnabas, und mit dem Beinamen Justus und Matthias. Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen, damit ihr den Zusammenhang habt. Die Geschichte von Judas, die gefällt uns meistens nicht, weil es gibt viele Fragen. Es ist aber im Alten Testament von David schon vorausgesagt. Und ob Judas ins Himmelreich kommen wird oder nicht, das wissen wir nicht. Darüber möchte ich auch nicht urteilen und auch keine Spekulationen anstellen. Es ist ein Teil der Geschichte. Und jetzt beginnen sie sich wieder zu komplettieren, fertig zu machen. Darum das Fragezeichen. Die 12 müssen wieder komplett sein. Und als sie da den Barsabbas, oder ja, Barsabbas heißt es in dieser Übersetzung, mit den Beinamen Justus und Matthias aufgestellt haben, hatten sie zwei, die die Qualifikationen erfüllt haben. Warum haben sie nicht beide genommen? Warum mussten sie überhaupt wieder auf 12 auffüllen? Es hat ein göttliches Prinzip dahinter. Interessant ist, was sie dann gemacht haben. Sie beteten: Du Herr, der du die Herzen aller kennst, zeige uns, welcher von diesen beiden du erwählt hast. Es geht also nicht um Ansehen oder Schönheit oder weiß ich was, sondern wen hat Gott erwählt? Wen, dass dieser beiden du erwählt hast, diesen Dienst zu übernehmen, das Apostelamt, von dem sich Judas abgewandt hat, um dorthin zu gehen, wo sein Platz ist. Und sie zogen das Los, und das Los fiel auf Matthias. Und er wurde zu den 11 Aposteln hinzugewählt. Das ist unter dem Thema fertig. Sie haben sich wieder bereit gemacht, sie haben sich aufgestellt, sie haben sich komplettiert. Und dann nur ganz kurz, weil das nächsten Sonntag dann dran ist, es geht dann um Pfingsten, oder? Als nun die Zeit erfüllt und der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle beisammen an einem Ort. Da entstand auf einmal vom Himmel her ein Brausen. Und wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. So viel einfach mal zu diesem Bibeltext. Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Das ist unsere Berufung. Kurz zusammengefasst, am Anfang leitet Lukas ganz freundlich ein. Er erklärt, um was es geht. Christus hat sich offenbart. Es gibt eine Taufe des Johannes, es gibt die Taufe des Heiligen Geistes. Die beiden Taufen sind nicht miteinander zu vergleichen. Es sind zwei unterschiedliche Erfahrungen. Und ich denke, das, was damals die Jünger gefragt haben, ja, ist jetzt die Zeit dann schon gekommen, wo das Himmelreich anbrechen wird, die beschäftigt uns auch, oder? Wann beginnt es? Wann kommt Jesus wieder? Wann wird sein Reich, seine Herrlichkeit aufgebaut? Wann ist es soweit? Jesus lässt die Jünger zurück, ratlos, uns vielleicht auch, und sagt uns gar nichts dazu. Es ist uns nicht bestimmt, diesen Zeitpunkt zu wissen. Es ist uns aber bestimmt, den Auftrag Christi zu erfüllen. Ganz einfach. Und mehr soll uns das gar nicht interessieren. Und darum finde ich es mühsam und mühselig, in der Offenbarung versuchen, mit Zahlen und Mathematik und weiß ich was, Geometrie und Algebra und Gleichung mit 4 Unbekannten oder weiß ich was, versuchen herauszufinden, wann Christus kommen wird. Wir wissen, er kommt bald. Und wenn Jesus sagt, er kommt bald, heißt es mindestens für uns, er kommt bald. Spätestens am Tag, an dem unser Leib in die Erde gelegt wird. Was machen die Jünger? Und das finde ich ganz interessant. Sie kehren zurück, sie gehorchen Jesus. Sie kehren zurück nach Jerusalem. Und sie versammeln sich regelmäßig im Gebet. Es sind nicht alle, die sich versammelt haben. Es waren 120, das ist ja mehr als doppelt so viel, wie wir in der Gemeinde haben. Aber sie sind zusammen im Gebet. Sie haben sich zum Gebet getroffen, weil es ihnen ein Anliegen war, dem Auftrag Christi zu gehorchen und weil sie auch erwartet haben, dass dieser Heilige Geist kommen wird, bald. Und in dieser Phase erinnern sie sich auch daran, dass sie eigentlich 12 Apostel, 12 Briefe Christi haben sollten, die vom Anfang der Taufe Jesu, damals bei Johannes im Jordan, bis zu seiner Himmelfahrt, die Zeugen davon sein können. Und sie wählen den Matthias dazu. Und dann geschieht es. Dann geschieht es, dass der Heilige Geist über die ganze Gemeinde kommt, nicht nur über die 12. So wie die ganzen 120 und sie alle erfüllt. Und plötzlich können alle fremde Sprachen, nicht nur Deutsch und Englisch, sondern auch Thai und Farsi und was könnte man noch brauchen? Alles, was sie gebraucht haben, konnten sie. Sie haben gesprochen in den Sprachen, die der Geist ihnen gegeben hat, darüber zu reden. Und ich muss euch sagen, Eigentlich wäre es ganz einfach, als Jünger Jesu zu leben, wenn wir es nicht so kompliziert machen würden. Was machen wir heute? Wir hören die Berufung Christi und wir bleiben auf unseren Stühlen sitzen. Wir kennen die Kraft des Heiligen Geistes, aber wir haben Angst und Furcht, sie in Anspruch zu nehmen. Wir kennen es, dass der Heilige Geist zu uns reden möchte, aber wir hören seine Stimme nicht, weil unser Alltag erfüllt ist mit Lärm und mit Beschäftigung. Wir wollen zwar die Gaben des Geistes und die Früchte des Geistes haben, aber sich um sie bemühen, scheint uns manchmal sehr anstrengend zu sein. Tausende haben Jesus am Palmsonntag zugejubelt. Zehntausende haben seine Predigten gehört. Hunderte wurden geheilt. 70 waren in seinem Auftrag unterwegs, das Evangelium zu verkündigen. 12 gehörten zu seinem Team. 120 Männer und Frauen haben sich versammelt im Obergemach zum gemeinsamen Gebet, um sich zurüsten zu lassen, um bereit zu sein, dass wenn der Heilige Geist kommt, dass sie diese Erfüllung entgegennehmen dürfen. Und dass sie dann den Auftrag, geht hinaus in alle Welt, auch wirklich umsetzen können. Was sollen wir tun? Ich denke, es geht darum, die Worte von Markus 16 oder Matthäus 28 ernst zu nehmen. Etwas vom Wichtigsten für mich ist, dass wir lernen, den Vater im Himmel, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Als Vater im Himmel. Dass wir uns vorbereiten, auch auf den Heiligen Geist. Wisst ihr, der Heilige Geist, der kommt nicht einfach und schlägt uns seine Worte um die Ohren. Der Heilige Geist, sagt man, ist ein Gentleman. Er kommt zu dir und sagt, hey, Sabrina, komm, mach mal. Er ist ein Gentleman. Er will in Gemeinschaft mit dir leben. Er möchte, dass du die Gemeinschaft mit ihm suchst. Dass du durch ihn den Vater und Jesus Christus noch viel besser kennenlernst. Am besten geschieht das, wenn du dir Zeit nimmst, das Wort zu studieren. Am besten geschieht das auch, wenn du die Gemeinschaft mit anderen Christus im Brotbrechen und im gemeinsamen Gebet hast. Und manchmal sind wir auch gefragt, unsere Güter zu teilen, wie damals in Jerusalem. Ich habe vor einigen Tagen einen interessanten Artikel gelesen über die Benutzerfreundlichkeit von Computern. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ist das mit der Benutzerfreundlichkeit des Christenlebens? Ist die Bibel benutzerfreundlich? Oder ist sie einfach nur kompliziert? Ist das Leben als Christ benutzerfreundlich? Ich möchte euch einfach einige Dinge, die mir dazu in den Sinn gekommen sind, weitergeben. Ihr alle wisst, es gibt eine Maus. Wer hat vor 40 Jahren von euch gewusst, was eine Maus ist? Vielleicht der Kurt, ganz knapp, da wurde sie nämlich erfunden, oder? So ein Schweizer hat das da mit einem Kügeli gemacht. Und damals war die Maus ganz primitiv, so eine Holzschachtel mit einer Kugel unten drin. Heute weiß jedes kleine Kind, was eine Maus oder ein Trackpad ist. Und wir wissen, einmal klicken, zweimal klicken, dreimal klicken, was da passiert, oder? Und das hat auch biblische Prinzipien dahinter. Ihr wisst, was passiert, wenn man Doppelklick macht, oder? Dann öffnet sich etwas. Und das ist ganz biblisch, klopft an, heißt es, so wird euch aufgetan. Das ist ganz einfach, oder? Das ist Benutzerfreundlichkeit. Das gilt übrigens auch, wenn ihr die Bibel lest. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wenn ihr die Bibel nur auf dem Nachttisch oder im Büchergestell stehen habt und nicht anklopft, dann kann sie auch nicht aufgetan werden. Ich habe in diesem Artikel noch etwas anderes gelesen. Es ging darum, um die Türen, in welche Richtung sie aufgehen, oder? Also gehen sie in der Richtung auf, wo ich raus will, oder muss ich die Türe nach innen öffnen? Und das war eine ganze Abhandlung. Es gibt auch ein spezielles Wort für die Türen, die verkehrt rum aufgehen, oder? Man rennt immer wieder an. Ist es euch auch schon passiert, oder? Dass ihr auf eine Türe zu wolltet und gedacht habt, die muss nach innen oder die muss nach außen aufgehen und sie war dann eben verkehrt. Und so ist es, denke ich, auch manchmal im Glauben, oder? Dass wir an einer Türe stehen und wir versuchen, sie in die falsche Richtung aufzumachen. Es geht nicht. Wer am Griff rüttelt und zieht in die falsche Richtung, der macht nicht nur einen Fehler, den könnte man nämlich korrigieren, aber manchmal ist damit verbunden auch Ignoranz, dass wir sagen, die Türe geht nicht auf, oder? Dabei müsste man nur in die andere Richtung mal versuchen. Und so, denke ich, ist es auch vielleicht in deinem Christenleben, dass du manchmal denkst, es geht nicht, es funktioniert nicht, die Türe ist geschlossen, ich kann da nicht raus. Warum nicht mal versuchen auf die andere Art, von einer anderen Seite her in die andere Richtung sie aufzumachen? Oder mal die Bedienungsanleitung zu lesen. Vielleicht steht ja an der Türe sogar, ob man ziehen oder drücken muss, oder? Wer in der Bibel liest, der findet immer wieder die Anleitung auch für sein ganz eigenes Leben. Zusammenfassend, was meint das alles für uns? Ich habe mir als erstes hingeschrieben, das erste oder der erste Punkt heißt Abschied nehmen. Abschied nehmen von etwas, was uns so lieb geworden ist, von etwas, was uns bequem geworden ist. Abschied nehmen von etwas, was wir gedacht haben, dass es so wichtig ist und dass es gut ist und so bleiben soll. Die Jünger mussten Abschied nehmen von Jesus Christus. Und ich weiß, wenn er nicht mit einer Wolke und mit einer gewissen Distanz gegangen wäre, die hätten ihn gepackt. Also ich hätte ihn gepackt, ich habe gesagt, du musst da bleiben. Aber Christus musste gehen. Die Jünger mussten diese Zeit alleine sein. Alleine sein, um sich vorzubereiten, damit der Heilige Geist kommt und sie erfüllt werden und sie befähigt werden, den Dienst zu tun. Abschied nehmen von der Bequemlichkeit. Wisst ihr, das Leben als Christ ist nicht kompliziert. Es wäre eigentlich ganz einfach, wenn man die Bedienungsanleitung lesen würde. Das ist wie mit manchen Geräten, oder? Küchengeräte. Die Männer lesen die Bedienungsanleitung in der Regel ja erst, wenn die Maschine kaputt ist, oder? Habt ihr das schon herausgefunden? Und die Frauen sagen, ich verstehe die Bedienungsanleitung eh nicht. Ich nehme wieder die Holzraffel hervor. Und eigentlich ging es nur darum, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und sich das zu Herzen nehmen, was da steht. Und wenn steht nach 100 Stunden Ölwechsel, was macht man? Nach 100 Stunden Ölwechsel, oder? Das steht in der Anleitung, so muss es sein. Genau, das Leben als Christ ist einfach, wenn man sich an die Bedienungsanleitung hält. Und wir haben eine gute Bedienungsanleitung. Sie ist zwar etwas dick, man kann sie nicht überall mitnehmen, außer man hat sie im Smartphone. Und sie ist in verschiedene Abteilungen eingeteilt, oder? Ganz am Anfang ist eigentlich die Begrüßung und für was wir eigentlich berufen sind, nämlich zur Gemeinschaft mit Gott. Dann haben wir einen Abschnitt darüber mit Regeln und Vorschriften und so weiter, mit einigen Liedern, die das Leben erhellen sollen. Und dann kommt das Neue Testament, wo es dann wirklich um die Sache geht. Dann die Briefe, die uns korrigieren möchten, wenn etwas mal nicht so gut läuft. Dann haben wir ein gutes Vorbild in dieser Bibel. Je besser wir Christus kennenlernen in den Evangelium, desto besser verstehen wir, was er meint. Christus, unser Vorbild. Dann ein ganz großer Segen ist auch den, wir dürfen mit Freunden unterwegs sein. Das ist das, was mich immer wieder enorm begeistert. Mit euch unterwegs zu sein mit Brüdern und Schwestern, in ganz unterschiedlichen Situationen, mit ganz unterschiedlichen Berufungen. Zum Glück habt ihr unterschiedliche Berufungen, wie ich. Sonst wären nämlich alle Piloten von euch und niemand käme mit mir mehr fliegen, weil ihr das alles selber könnt. Nur als Beispiel. Zum Glück sind nicht alle Lehrer, zum Glück sind nicht alle Hausfrauen, zum Glück sind nicht alle Automechaniker oder weiß ich was. Wir sind unterwegs mit Freunden und wir dürfen einander ergänzen im Dienst. Was wir sollten, ist, uns damit auseinanderzusetzen, dass uns diese Geschwister nicht gegeben sind zur Konkurrenz, sondern zur Ergänzung. Und dort, wo wir uns einander gegenseitig ergänzen, dort kommt der Gummi auf den Boden, oder? Dort geschieht Evangelisation, dort geschieht Mission, dort werden Menschen glustig auf das, was es heißt, mit Christus zu leben. Dort geschieht das, dass man beginnt, darüber zu reden und sagt, die Leute in der ECG Horgen, das sind schon Liebe, oder? Die haben Liebe untereinander, die teilen miteinander, die sind miteinander unterwegs, die tratschen nicht hinter dem Rücken über die anderen. Und dort hat jeder Platz, der studiert hat, der ganz einen einfachen Beruf hat, die nur Hausfrauen sind oder nur einen ganz einfachen Beruf haben. Und sogar die Kranken und die Lahmen und die Blinden haben einen Platz. Und man kümmert sich um sie. Das wäre eigentlich die Berufung. Setzen wir uns damit auseinander. Ein weiterer Punkt für mich ist auch, dass es selbstverständlich ist, dass wir uns multiplizieren. Jeder von euch hat eine Leitungsaufgabe. Jeder von euch ist dazu berufen, einem anderen den Weg zu zeigen. Jeder von euch kann irgendeinem anderen etwas weitergeben. Und wenn es nur ist, einen ganz feinen Johannisbeerkuchen zu backen. In Anführungszeichen nur. Das ist der beste Johannisbeerkuchen, den es gibt, Regina. Und so weiter. Jeder hat seinen Platz, wo er einem anderen dienen kann, einen anderen anlernen darf. Und dann gibt es etwas, was uns vielleicht nicht so gut gefällt, also mir wenigstens. Es kommt nämlich die Zeit, wo wir einander weiterziehen lassen müssen. Die einen ziehen vielleicht nach Afrika, andere nach Albanien, andere nach dem Iran oder Irak. Andere ziehen weiter in den Himmel. Who knows? Wer weiß es? Aber die Berufung ist dieselbe. Und damit möchte ich abschließen. Das Predigtthema heißt: Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Und die Frage ist, wo stehst du in diesem ganzen Ablauf drin? Und es ist so, dass wir nicht alle am selben Ort stehen, das ist auch klar. Dass einige von euch schon lange auf dem Losweg sind. Manchmal müssen wir wieder anhalten, manchmal müssen wir auf ein neues Los warten. Aber hast du deinen Auftrag schon erkannt? Und gehörst du zu diesen 120, die wirklich bereit sind, diesen Weg, den Christus hier in einer ganz einfachen Weise zwischen Christi Himmelfahrt und dem Pfingsterlebnis aufgezeichnet hat, das wirklich wahrzunehmen? Achtung, auf die Plätze, fertig, los. Ich wünsche euch Gottes Segen für die kommenden Tage. Amen.